Das Grundthema der heutigen Predigt heißt Freude. Und zwar nicht einfach so Freude, sondern worüber freut sich Gott? Und das ist der richtige Augenblick, um die Mitarbeit zu beginnen. Die Gäste, es ist bei uns manchmal so, dass die Predigt etwas länger dauert, wenn die Mitarbeit zäher ist. Aber ich hoffe, ihr habt alle ein bisschen Zeit mitgebracht. Worüber freut sich Gott? Wir haben gesagt, er freut sich über Dank, er freut sich über Gehorsam, er freut sich über Lobpreis und Anbetung, er freut sich ganz generell über uns, er freut sich über Gebet, über Beziehung, er freut sich über unser Vertrauen, er freut sich über Glauben, über Treue, darüber, wenn wir ausharren, wenn wir ihn lieb haben, er freut sich über Nächstenliebe. Gehört Freude überhaupt zu dem, was zu Gott gehört? Also gehört Freude zu Gott? Natürlich, sagt er so pauschal. Biblischen Beleg dafür bitte. Freut sich am Lobpreis seiner Kinder, ja. Wenn wir Szenen lesen, die davon handeln, wie es vor dem Thron Gottes zugeht, dann ist das manchmal ziemlich wüst. Ja, wir denken da immer so, ja, das ist heilig. Nee, da geht schon der Tango ab. Aber da ist oft von Freude die Rede. Also, ein Beispiel, in der Chronik steht, Kapitel 16, Vers 25, die Götter der Heiden sind Götzen, der Herr hat den Himmel gemacht. Hoheit und Pracht sind vor ihm, Macht und Freude herrschen in seinem Heiligtum. Oder in einem Psalm, da ist auch die Rede davon, dass Freude vor dem Thron Gottes ist. Freude und Gott, die gehören zusammen. Ja? Und das Thema, um das es heute nicht geht, nämlich die Freude, die bei uns ist, das erfüllt in der Bibel ganze Kapitel. Da ist seitenweise die Rede davon, wie Gott uns erfreut. Ja? Dass Gott wirklich Dinge tut, um unsere Freude zu verstärken, um unsere Freude vollkommen zu machen. Aber heute geht es mir darum, was erfreut tatsächlich Gott? Und da haben wir jetzt eine ganze Menge Sachen zusammengetragen. Und da sind mit Sicherheit auch richtige Dinge dabei. Gehorsam. Ja? Nehmen wir mal ein ziemlich fiktives Beispiel. Wenn in der Gemeinde ein Wort kommt, das sagt, ihr habt folgende Sachen, die verhindern, dass ich so mit euch umgehen kann, wie ich möchte. Da ist Stolz und Missgunst und Neid. Nehmen wir das mal als Beispiel, ja? Dann gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Das heißt eigentlich drei. Das eine ist einfach ignorieren und sagen, das war nicht von Gott, weil Gott müsste ja sowas nicht sagen. Das zweite ist, dass man sagt, ja, wer denn? Wer ist das denn? Außer mir natürlich. Und dass man guckt und anfängt zu suchen bei anderen. Und das sind mit Sicherheit zwei Dinge, die Gott nicht gefallen. Das dritte wäre, dass man anfängt, bei sich selbst zu suchen, zu sagen, Herr, wenn du sowas ansprichst, danke für diese Gelegenheit, meine Beziehung zu dir mehr in Ordnung zu bringen, mehr in das reinzukommen, was du für mich hast. Wo sind diese Dinge, die du angesprochen hast, bei mir noch da? Und dann weiterzugehen und das Ganze zu begreifen, nicht als negatives Bekritteln, sondern als positives, ja, Gott möchte, dass wir näher zu ihm kommen und dass wir mehr von ihm haben und dass wir mehr Gemeinschaft mit ihm haben und er möchte alles aus dem Weg räumen, was dem im Weg steht. Das ist so, wäre so ein Beispiel für Gehorsam. Ja. Ich habe da einen Psalm. Also nicht ich, sondern die Bibel, aber ich habe einen rausgesucht. Und zwar steht im Psalm 147, kurz vor Ende der Psalmen. Erstmal all das, was Gott so getan hat. Es ist gut, unserem Gott Loblieder zu singen. Ihn zu loben macht uns froh und ist wunderschön. Er heilt die zerbrochenen Herzen, er verbindet Wunden. Er zählt die Sterne, er kennt jeden Einzelnen beim Namen. Unser Herr ist so groß, seine Macht ist gewaltig, seine Erkenntnis übersteigt alles, was wir begreifen können. Lobt Gott mit Harfenklang und singt ihm Danklieder. Er ernährt die wilden Tiere, er ernährt die jungen Raben. Die Kraft eines Pferdes beeindruckt ihn nicht. Also die Kraft von dem, was uns so beeindruckt, die beeindruckt ihn nicht. Und armselig ist für ihn jegliche Kraft eines Menschen. Armselig ist für Gott jegliche Kraft eines Menschen. Also das hier, was uns spontan einfällt zu Gott freut sich darüber. Das sind ganz viele Sachen, die wir so machen. Ne? Sachen, die wir tun. Wir glauben, wir vertrauen, wir beten zu ihm, wir sind gehorsam, wir bringen Dank, wir bringen Lobpreis, wir harren aus. Ich glaube schon, dass Gott sich über solche Sachen freut, aber dann habe ich mal Bibelstellen gesucht, in denen drin steht, worüber Gott sich freut. Wir müssen ja zum Glück nicht dumm sterben. Gott hat uns sein Wort gegeben. Ein anderer Psalm. Psalm 104. Im Psalm 104, da steht erstmal ganz, ganz lange, dass wir Gott loben wollen, weil Gott hat dies gemacht und hat den Himmel ausgespannt, hat die Erde auf ein festes Fundament gestellt. Aus Quellen lässt du Bäche in die Täler hinabströmen. Er regiert die gesamte Schöpfung. Er hat den Menschen gemacht. Und dann kommt der Vers 31. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe für immer bestehen. Der Herr hat große Freude an dem, was er geschaffen hat. Also Gott hat das alles, was wir hier so sehen, gemacht. Und er freut sich an seinen Werken. Als Gott Himmel und Erde geschaffen hat, hat er das in Etappen gemacht. Und er hat jede Etappe selbst benotet. Er hat die Tiere gemacht und hat gesagt, okay, das ist eine 2. Ja, ist gut. Nach unserer Notenskala. Dann hat er das Firmament geformt, also nicht in der Reihenfolge, aber Firmament geformt und Sterne zum Leuchten gebracht und hat gesagt, okay, ist eine 2. Und dann hat er den Menschen gemacht. Dann hat er die Menschheit gemacht. Und dann hat er gesagt, das ist eine 1. Jetzt ist das Ganze perfekt. Jetzt ist es gut. Ja. Also, Gott freut sich zuallererst mal an seinen Werken, an dem, was er geschaffen hat, an dem, wie es hier aussieht. Ohne, dass du und ich irgendwas dazu tun, ist er jetzt gerade damit beschäftigt, sich zu erfreuen darüber, wie in der Arktis langsam aber sicher das Eis wegtaut und die kleinen Eisbären rauskommen und so weiter. Er freut sich daran, wenn ein Vogel ein Nest baut. Er sagt, das ist 2. Und er freut sich natürlich an den Menschen und sagt, das ist 1, nach wie vor. Gott freut sich an seinen Werken. Gut, suchen wir mal noch einen anderen Psalm. Ihr merkt vielleicht, dass ich gerade dabei bin, in den Psalmen zu lesen. Und den möchte ich etwas länger zitieren. Psalm 35. Da steht, Herr, stell dich meinen Feinden entgegen. Kämpfe mit denen, die mich angreifen. Greife zu Schild und Waffen, komm mir zu Hilfe. Nimm deinen Speer, verstell meinen Verfolgern den Weg. Versprich mir, ich werde dich retten. Die mich töten wollen, sollen zum Spott werden. Fliehen müssen sie und sich schämen. Wie Spreu sollen sie vom Wind verweht werden, wenn der Engel des Herrn sie verjagt. Mach ihre Wege dunkel und glatt, der Engel des Herrn verfolge sie. Ohne Grund haben sie mir einen Hinterhalt gelegt. Ohne Grund haben sie mir eine Grube gegraben. Deshalb soll sie der Untergang ganz unerwartet ereilen. Sie sollen sich in den Fallen verfangen, die sie mir stellten, und darin umkommen. Wir werden gleich darauf eingehen, wie der Psalm weitergeht und was er mit unserem Thema zu tun hat. Aber ich finde, eine ganz interessante Sache hier ist die derzeit stattfindende politische Diskussion, die aus allen Kreisen, inklusive verschiedener christlicher Kreise, die Kombination von Töten und Feind völlig unmöglich macht und sagt, das kann ja gar nicht sein, dass jemand den Satz gebraucht, ich freue mich, dass es gelungen ist, einen bösen Menschen zu töten. Ja? Und das ist Humanismus. Das geht ganz klar einerseits an sowas hier wie im Wort Gottes vorbei und andererseits, komme ich gleich drauf, jedenfalls diese ganzen christlichen Kreise haben offensichtlich nie diesen Bereich der Bibel gelesen oder sagen, das ist ja grausames Altes Testament. Warum ich das anspreche, ist, ich möchte darauf hinweisen, dass wir unseren Fokus ausrichten müssen auf das, was wirkliche Probleme sind. Das Problem ist nicht, wenn ein Mensch getötet wird. Das Problem, und davon bin ich tief betroffen, ist, wenn er getötet wird und sich vorher noch nicht für Jesus Christus entschieden hat. Denn dann verbringt er seine Ewigkeit in der Ferne von ihm in etwas, was die Bibel Feuer, Hölle oder schlimmste Verdammnis und Zähneknirschen und so weiter nennt. Das ist das Problem für mich. Und wenn wir anfangen zu diskutieren darüber, ja gut, müsste man, hätte man nicht irgendwie festnehmen und so, versteht mich nicht falsch, ich möchte jetzt nicht, dass ihr anfängt dafür zu beten, dass euer Chef tot umfällt, nur weil er euch mal gerügt hat, weil ihr zu spät gekommen seid. Ja? Aber diese grundsätzliche Diskussion, die davon ausgeht, das Leben ist das Wichtigste, die hat den Fokus des Evangeliums verloren. Ich hoffe, ihr habt mich nachher noch lieb. Wenn nicht, komme ich mit ein paar Bibelversen. Ihr müsst. Na klar, freiwillig. Das kann ich dir auch belegen, dass du das freiwillig musst. Dieser Psalm geht also so weiter und sagt, da ist ein Mensch in Not, in Bedrängnis. Andere bedrängen ihn, andere wollen ihn fertig machen. Und er beklagt sich und beschwert sich. Und in Vers 27 sagt er dann, denen, die zu mir hielten, schenke Freude, damit sie immer wieder sagen, groß ist der Herr, der seinem Diener mit Freuden zu Hilfe kommt. Also das ist eine Freude, die Gott sich macht. Er kommt uns zu Hilfe. Gott freut sich, uns zu Hilfe zu kommen. Groß ist der Herr, der seinem Diener mit Freuden zu Hilfe kommt. Also schon mal zwei Sachen gefunden, entdeckt, die Gott mit Freude erfüllen. Ich benutze übrigens als Übersetzung neues Leben, weil Luther und die Elberfelder und so weiter das gerne auch übersetzen mit vor Gott wohlgefällig sein oder so. Das ist der gleiche Sinninhalt, aber da steht halt nicht Freude und ist für uns manchmal etwas schwer zu verstehen. Ja. Dieses Handeln war vor Gott wohlgefällig. Oder wer von euch assoziiert das sofort mit? Gott hat sich gefreut? Okay, gut. Also, dann gibt es eine weitere Sache, wo die Freude Gottes beschrieben ist. Jesus spricht ein Dankgebet. Lukas 10, Abvers 21. Dann wurde Jesus von der Freude des Heiligen Geistes erfüllt und sagte, Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für so klug und so weise halten. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Vater, so wolltest du es. Mein Vater hat mir Vollmacht über alles gegeben. Keiner außer dem Vater kennt den Sohn wirklich. Und niemand kennt den Vater außer dem Sohn und denen, denen der Sohn den Vater offenbaren will. Also, Jesus wird erfüllt von Freude, von der Freude des Heiligen Geistes. Die meisten unter euch wissen, dass Jesus Gott ist. Also kann man sagen, Gott freut sich. Worüber? Über den Erlösungsplan. Gott freut sich an seinem eigenen Plan, den er gefasst hat, um uns zu erlösen und zurück in die Beziehung zu ihm zu kriegen. Im Epheserbrief steht das nochmal ausführlicher. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Ja? Genau, danke. Das ist eine sehr gute Ergänzung zu dem, was ich vorher gesagt habe. Warum bin ich nicht drauf gekommen? Ja, Gott freut sich nicht am Tod des Gottlosen, sondern an jedem Sünder, der umkehrt. Ja, absolut. Das setzt das Ganze, was ich vorher gesagt habe, nochmal ins richtige Licht. Hm? Ja. Dankeschön. Aber hier, beim Thema Erlösungsplan, das war also nicht Plan B. Gott musste jetzt nicht überlegen und naja gut, wir ringen uns dazu durch. Nein, Wir loben Gott, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Also wir sind reich beschenkt. Und bevor er die Welt erschaffen hat, bevor das Ganze passiert ist, hat Gott uns aus Liebe, aus seiner Liebe dazu bestimmt, also er hat sich diesen Plan vorher überlegt, dass wir heilig sein sollen und befreit von Schuld. Hat sich also überlegt, dass er die Menschheit absondert, dass er jedem Menschen die Chance gibt, in seinem Sohn die Hand ausgestreckt hat und sagt, du kannst zu mir kommen, du kannst frei werden. Es war sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. An diesem Beschluss hatte er viel Freude. Also die Erlösung und der Erlösungsplan ist was, was Gott freut. Und auch, dass er seine Pläne, wenn wir den Epheserbrief da jetzt weiterlesen, seine Pläne in unserem Leben umzusetzen. Das heißt, uns zu segnen. Ihr müsst das erste Kapitel, das ist Hausaufgabe, eine von zwei Hausaufgaben, das erste Kapitel des Epheserbriefes durchstudieren. Und wenn es euch nicht so fasziniert, dass ihr den ganzen Rest auch durchstudiert, habt ihr was falsch gemacht, dann müsst ihr es nochmal machen. Okay? Also, segnen, seine Pläne im Leben umsetzen. Das ist was, was Gott ebenfalls Freude macht. Fällt irgendjemand was auf? So im Vergleich zu den Sachen, die wir vorher genannt haben? Ja, das ist von ihm zu uns. Und das sind die Stellen, die man findet, wenn man googelt in der Bibel, was Gott Freude macht. Okay, ein ganz kurzer Punkt. Keine Panik, es kommen nur noch 18. Ist so ein kleiner Test, ob ihr noch am Leben seid. Im Lukas-Evangelium wiederum, im 12. Kapitel, der Vers 32, fürchte dich nicht, kleine Herde. Es macht eurem Vater große Freude, euch das Reich Gottes zu schenken. Also, uns das Reich Gottes zu schenken, ist eine Freude, die Gott sich ebenfalls gemacht hat. Dann gibt es noch das Hochzeitsmahl des Lammes. Und das beschreibt Jesus im Gleichnis, wo er sagt, da kommen die Knechte und die guten Knechte, zu denen sagt Gott, geh ein zu deines Herrn Freude. Also, wir hatten hier vorher, und leider ist das das Bild, das wir ganz, ganz oft von Gott haben, hatten vorher so rausdestilliert, wenn wir danken, wenn wir gehorsam sind, wenn wir Lobpreis bringen, wenn wir Beziehung zu ihm haben, wenn wir Gebet haben, wenn wir zu ihm beten, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm glauben, wenn wir treu sind, wenn wir ausharren, wenn wir ihn lieb haben, wenn wir unseren Nächsten lieben, dann freut sich Gott. Und natürlich freut sich Gott darüber. Mir hat mal jemand gesagt, lieber ein paar tote gute Werke als ein paar lebendige schlechte. Ist so manchmal unsere Einstellung. Ne? Ja, wir hatten eine Diskussion über über tote Werke und dann sagte diejenige, sag mal, ist das nicht eigentlich so, lieber ein paar gute Werke, auch wenn sie tot sind, also ein paar tote gute Werke, wie ein paar lebendige schlechte. Ja, gut, spricht natürlich einiges dafür, dass diese Sachen besser sind als Untreue, Unglauben, kein Vertrauen, Ungehorsam und so weiter. Aber eigentlich ist das hier die Grundausstattung. Das hier ist selbstverständlich. Das hier ist das, was unser neues Wesen hergibt, von selber. Und die Dinge, die Gott tatsächlich Freude machen, er freut sich an seinen Werken. Er freut sich, wenn er dir zu Hilfe kommen kann. Er freut sich darüber, dass er dich erlösen konnte und dass er dich segnet und dass seine Pläne in deinem Leben umgesetzt wird. Er freut sich, dass er uns, der kleinen Herde, das Reich Gottes schenken kann. Und er freut sich jetzt schon in ungewöhnlicher Weise darauf, das Hochzeitsmahl des Lammes, darauf, was dann ganz zum Schluss kommen wird. Ja? Versteht ihr meinen Punkt? Der ist ähnlich wie vor zwei Wochen die Sache mit dem ungerechten Richter. Ein völlig falsches Bild, das wir manchmal haben. Ein Psalm, den ich vorher vorgelesen habe und der damit endet, fast endet, dass Gott eben keinen Gefallen hat an den Kräften des Menschen. Die Kraft eines Pferdes beeindruckt ihn nicht. Armselig ist für ihn die Kraft eines Menschen. Er geht weiter mit, der Herr hat Freude an denen, die ihn ehren und die auf seine Gnade hoffen. Ja? Die Herzenshaltung dahinter. Nicht das alles, das sind ja alles nur letztendlich Ausdrücke. Das sind alles nur Ausdrücke, ist alles nur Ausdruck von unserer Herzenshaltung dahinter. Oder von dem, was wir einfach äußerlich gelernt haben. In dem ersten Fall ist es gut und richtig, wenn unser Fülle des Herzens sagt, das will ich alles tun. Und im zweiten Fall ist es schlecht. Und unser Problem ist, man sieht den Unterschied äußerlich nicht. Ne? Es war eine Familie mit zwei Kindern, zwei Mädchen. Auch eine kleine Geschichte zum Schluss. Es war eine Familie mit zwei Mädchen und die waren nur ein Jahr auseinander. Die Ältere war nett und das, was man so erwartet, ne, die hat ihre Zeit zu Hause verbracht und hat zu Hause dafür gesorgt, dass Mama ein bisschen Hilfe bekommt und dass diese Dinge, die zu Hause einfach so sein müssen, dass die alle laufen können. Die Jüngere war etwas anders. Die war blond, aber das nur, also hängt jetzt nicht damit zusammen. Aber sie war auf jeden Fall ein ziemlich wilder Feger, sah relativ gut aus und hat sich schon als kleines Kind für alle möglichen Dinge interessiert. Die beiden wuchsen heran. Die Ältere hatte vor allen Dingen Freude daran, Bücher zu lesen und zu studieren. Die Jüngere, das sind verschiedene Veranlagungen, die hatte schon mit 12 einfach ihren ersten Freund. Ne? Und die Ältere hatte zu Hause an allem Freude, außer an ihrer Schwester logischerweise. Die Eltern, denen ging das ähnlich, aber sie hatten ihre Kinder trotzdem lieb. Die Jüngere kam auf die schiefe Bahn und nachdem sie ja 2, 3 Freunde mal verboten hatten und sie 15, fast 16 war, hat sie das Konto der Eltern abgeräumt und ist durchgebrannt. In eine große Stadt, wo sie ihre Zeit damit verbracht hat, Drogen zu nehmen, das Geld auszugeben und irgendwie rumzuhängen. Kam also immer weiter runter. Die Eltern zu Hause waren traurig. Und auf der anderen Seite wurde das Leben bei ihnen eben deutlich ruhiger. Dann die Jüngere, ewig reichte das Geld logischerweise nicht. Drogen sind auch nicht gerade, obwohl die in den Preisen in letzter Zeit stark gesunken sind, sind sie auch nicht gerade etwas, was man einfach so nebenher kaufen kann. Jedenfalls hatte die Jüngere dann mal einen totalen Zusammenbruch und hat festgestellt, wenn ich so weitermache, bin ich wahrscheinlich in 1 bis 2 Jahren tot, wenn es überhaupt so lange dauert. Dann hat diese Jüngere gesagt, okay, es gibt also 2 Möglichkeiten. Hier hilft mir definitiv keiner, total überlaufene Sozialarbeiter und Hilfsangebote und so weiter. Ich weiß nicht genau, was ich machen soll, aber das Einzige, was mir so einfällt, ist, ich fahre nach Hause. Also Zeitraffer die Geschichte, ne? Waren, weiß nicht, 2, 3 Jahre sowas. Kam dann also mit knapper Volljährigkeit wieder zu Hause an. Ihr Vater hatte jeden Abend, wenn er außer Arbeit kam, sich draußen hingesetzt, wenn es Sommer war, auf dem Bänkchen und hat die Straße runtergeguckt und hat gewartet. Er hat nie aufgegeben, Christen, er hat nie aufgegeben, er hat gebetet und gewartet. Und im Winter hat er sich oben Fenster zurechtgemacht und hat daraus geguckt. Und sie kamen, die wohnten am Ende von so einer, ja, nicht am Ende, aber ziemlich lange Straße. Die kamen die Straße so runtergeschlichen und war noch am Zögern, soll ich jetzt wirklich oder nicht. Er rannte von ihrem Elternhaus aus, der Vater entgegen und hat sie geschnappt und hat sie praktisch nach Hause getragen, weil sie kaum noch gehen konnte. Und hat sie zu Hause erstmal ins Bett gepackt. Die hat sich sowas von dermaßen geschämt. Er hat gesagt, sei bloß still, sei bloß still. Es ist so gut, dass du da bist. Es ist so gut, dass du da bist. Es ist so gut, dass du da bist. Diese 3 Jahre waren die furchtbarsten in meinem ganzen Leben. Die ältere Tochter hat sich auch so ein bisschen gefreut. Aber als das dann losging, dass der Vater gesagt hat, pass auf, du hast dir dieses Zimmer, die hatte inzwischen das Zimmer von der Jüngeren mit Beschlag belegt und hatte da ihre Studienecke drin. Du musst das Zimmer wieder räumen und wäre super, wenn du jetzt mal das, das und das machst. Das würde deiner Schwester helfen. Wir müssen gucken, dass sie zu Kräften kommt. Wir brauchen eine Therapie. Wir müssen gucken, die hat ja überhaupt keinen Schulabschluss und nichts. Wir müssen schauen, wie sie wieder voll ins Leben reinkommt, aber in einer Art und Weise, die für sie heilsam ist. Da hat die Ältere irgendwann angefangen zu rebellieren und hat gesagt, also, weißt du, irgendwas passt hier ganz und gar nicht, versteh mal. Ja, ich bin die ganze Zeit, also ich habe mittlerweile, hatte die Abitur gemacht und angefangen zu studieren und all diese Sachen, und dann kommt die nach Hause und ja, und so weiter. So. Ihr habt die Geschichte natürlich wiedererkannt. Die verlorene Tochter ist das, was in den meisten Bibeln steht, ist aber völlig falsch, dieser Name für das Gleichnis. Das Gleichnis müsste eigentlich heißen, das Gleichnis von der Liebe des Vaters, selbstverständlich. Und ich habe sie mir die Freiheit genommen, sie einfach so zu erzählen, damit sie ein bisschen frisch wird, wenn man das vorliest. Wir haben es 5000 Mal gehört, ne? Das geht einfach rein und raus und durch und trifft uns nicht mehr. Aber ich möchte jedem mitgeben, das zu reflektieren, darüber nachzudenken, wo ist unser Bild so, dass wir merken, der Vater freut sich über uns. Das war eine total gute Antwort uns, deswegen habe ich die auch nicht aufgezählt vorher. Gott freut sich über uns. Er freut sich, wenn er dir Gutes tun kann. Er freut sich, dass er dich erlöst hat. Er freut sich über den Segen, den er über dir auskippen kann. Er freut sich darüber, dass du bist. Er freut sich daran, dass er dich geschaffen hat, auch ohne, dass du irgendwas tust. Er freut sich auch, wenn er Dinge von dir erbittet und du die machst. Aber das ist nicht die Grundlage, das ist nicht die Quelle, das ist nicht das Erste, was uns einfallen sollte. So, also, man kommt so leicht in dieses Denken der älteren Tochter oder des älteren Sohnes rein. Und das nehmt ihr mit nach Hause. Ich hatte neulich eine Beschwerde. Hat sich jemand beschwert? Würmer, das ist ja ganz toll, dass du immer so Sachen zur Predigt machst, aber ich brauche dafür normalerweise 4 Wochen, um das durchzuarbeiten. Ich habe es geschafft. Und auf der Rückseite sind auch nur die Bibelstellen. Ein Lückentext, um die Predigt einfach thematisch nochmal durchzuarbeiten. Ich habe allerdings nur 50 davon, also Ehepaare, der eine mit Bleistift und dann schnell wieder ausradieren, dann der andere. Die liegen auf jeden Fall hinten. Okay? Gut. Dann wäre das der theologisch richtige Moment, glaube ich, um noch zu beten. Vater, danke dafür, dass du so bist, wie du bist. Jesus, wir haben manchmal falsche Vorstellungen und manchmal eine Mischung aus falschen und richtigen Vorstellungen. Aber wir lieben dich und eigentlich in der Tiefe unseres Herzens wissen wir auch, wie du bist. Und wir wissen auch, wie sehr du uns liebst, dass du uns geliebt hast, bevor wir reagiert haben. Dass du uns geliebt hast, bevor du uns geschaffen hast. Dass du dich freust an uns. Und wir bitten dich, dass du unser Denken und unser Herz neu einnimmst. Vater, dass diese Verliebtheit in dich, dass die neu durchbrechen kann, bitten wir dich im Namen Jesu, dass du alles, was dem im Weg steht, alle Hindernisse aus dem Weg räumst. Und Jesus, wir wollen uns kein schlechtes Gewissen machen. Wir wollen jetzt nicht danach suchen, oh, wo bin ich, die ältere Tochter oder der ältere Sohn, sondern wir möchten einfach ganz entspannt tiefer in die Beziehung zu dir reinwachsen. Danke dafür, dass du so gut bist. Danke dafür, dass du so gut bist. Danke dafür, dass du so gut bist, wie du bist. Amen.